Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zu einer neuen Folge. Mal wieder nach einem verregneten Silverstone Grand Prix in der Saison 2025. Ja, und wir als deutscher Podcast sind hier natürlich völlig aus dem Häuschen über die Ereignisse, die vorgefallen sind. Da kommen wir später nochmal zu. Ihr werdet es auch schon im Titel der Folge gelesen haben. Und ja, also völlig verrückt das Ganze. Und ich komme erstmal mit unserer altbewährten Frage rein in den Podcast, Marc. Wie hast du das Ganze denn verfolgt?
Ich wirklich ganz, ganz gemütlich auf Heimaturlaub, sowohl Qualifying als auch das Rennen schön von der Couch aus. Habe ich mir das Ganze angeguckt und habe keine Minute, keine Sekunde bereut, die ich eingeschaltet habe. Das war, wie du schon gesagt hast, schon ja doch ein sehr, sehr großes Highlight. Genau, aber wie hast du es geschaut?
Ich habe das Qualifying tatsächlich auf einem Städtetrip woanders geguckt, am Handy, bei einem paar Bierchen. Und das Witzige ist, da saßen eben Kumpels dabei, manche mehr, manche weniger Formel-1-Fan, die damals mit mir schon ein Ereignis geguckt haben, wo es dann am Ende zum Ricciardo-Sieg in Monza kam, also scheinbar Glücksbringer. Und ja, und das Rennen dann dementsprechend dann zu Hause. Und ja, scheinbar muss ich das öfters machen, weil dann passieren wirklich immer für mich persönlich sehr, sehr schöne Dinge in der Formel 1. Und ja, wie gesagt, kommen wir ja gleich noch zu. Und ja, bevor wir dazu kommen, gibt's irgendwelche News rund um das Wochenende?
Ich glaube, wir haben eigentlich, außer ja die News, die sich durch das Rennen ergeben haben, gab es sonst gar nicht so viel, oder? Also Max Verstappen wird wie immer ausgefragt ohne Ende zu seiner Zukunft, aber da gibt es ja noch keine gesicherten News, da gibt es ja Gerüchte in alle möglichen Richtungen. Ja, wird sich zeigen. Ich glaube, das ist so die große Bombe, die irgendwann platzen wird, wo Max Verstappen denn nächste Saison fährt.
Denke ich auch. Aber da es da eben noch nichts Offizielles gibt, kann man da nur spekulieren. Ja, und wir gehen dann auch direkt rein in unsere sportliche Analyse. Und das ist so dieses neue Red Bull Verstappen-Thema, was die Saison kommt. Denn nämlich reden wir mal wieder über einen McLaren-Doppelsieg. Und ja, dieses Mal wieder in der Reihenfolge vom letzten Mal, nämlich mit Lando Norris, der hier auch seinen ersten Sieg beim Heim-Grand Prix holt, vor Oscar Piastri. Und muss ich jetzt auch wieder sagen, Norris ja mit der Aktion in Kanada ein bisschen in die Kritik geraten, aber was er da jetzt die letzten beiden Rennen abgeliefert hat, also das war eines Weltmeisters würdig, eines möglichen. Und da muss ich wirklich sagen, der hat sich sowas von gut gefangen und sowas von gezeigt. Hier, ich bin da, ich will den Titel holen. Also auch diese Woche kann ich wieder nur meinen Hut vor Lando Norris ziehen.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Jetzt hat er auch seinen Heim-Grand Prix gewonnen. Er hat ja während dem Wochenende auch gesagt, nur eine Weltmeisterschaft wäre noch schöner als dieser Sieg. Von daher, ja, für ihn, es sah erst, ja, schwierig aus, ne, als Oscar Piastri dann irgendwann die Führung übernommen hatte und Lando Norris dann noch hinter Max war. Aber, ja, gut, am Ende hat Piastri sich dann durch die Strafe selbst vermasselt quasi. Und Lando war, ja, im Rennen irgendwie ist, ja, ich hätte gesagt, er war sogar leicht schneller, als Piastri ja dann auch irgendwann, als sie beide vorne weggefahren sind irgendwann, hat man ja schon gesehen, dass Lando die Lücke Stückchen für Stückchen schließt. Und ja, deswegen, also Lando hat da keinen Fehler gemacht, klar, ein bisschen von der Strafe profitiert. Aber wer weiß, also vielleicht hätte es auch so geklappt, weil wahrscheinlich Ja, gut, je nachdem, wie McLaren das intern abgesprochen hat, aber wenn Lando einen Undercut versucht hätte mit den teilweise knapp über 2 Sekunden, die er nur hinter Piastri war, dann hätte der vielleicht schon gereicht, um Überholmanöver zu haben. Wer weiß, aber genau, dazu kam es nicht. Am Ende dann das Ding souverän nach Hause gefahren und einen verdienten Sieg mitgenommen.
Ja, absolut. Die beiden, noch kurz, um aufs Qualifying zu gehen, waren ja auch verdammt eng beieinander mit Platz 2 und 3. Da noch Piastri vor Norris, aber das war ja auch quasi auf Augenhöhe. Ja, und Oscar Piastri, du hast schon erwähnt, mit der 10-Sekunden-Strafe, denke ich, sind wir uns einig, dass man dieses Manöver bestrafen sollte. Das war dann einfach zu viel des Guten, wie er da abgebremst hat, auch bei den Bedingungen. Ja,
ja,
ist halt also so ein Fehler, wo ich sag, darf nicht passieren, aber mein Gott, der wollte halt irgendwie was probieren, hat dann wahrscheinlich ein bisschen heftiger abgebremst, als er es vielleicht dann vorhatte im ersten Moment. Und ja, ist halt ärgerlich.
Ja, also es ist, ja, es war irgendwie, es wurde ja in Kanada, wurde ja quasi von vielen Fans auch gefordert, dass George Russell da bestraft werden sollte für dieses Abbremsen unterm Safety Car. Da wurde er nicht bestraft. Das war auch bei weitem nicht so krass, wie Piastri das gemacht hat und ja auch nicht bei diesen Bedingungen. Aber ja, also jetzt Piastri, George ist quasi nochmal davongekommen und das, denke ich mal, ging auch noch klar in Kanada. Aber ja, das jetzt in Silverstone, also er hat das Auto um 166 km/h verlangsamt. Ja, das ist auch schön. Also das ist schon von über 200 auf am Ende irgendwie 50 oder so. Also das ist, boah, das ist schon eine ganze Menge. Und dann ja quasi bei schlechter Sicht im Regen die Brake Pressure, also es wird ja alles gemessen, das ist ja auch krass. Also quasi der Druck, den er mit dem Fuß ausgeübt hat, war doppelt so hoch wie der bei George Russell. Also ja, da waren genug Daten da, die die FIA hatte, um das zu evaluieren. Und dann gab es ja relativ schnell auch die Strafe. Und ja, Oscar Piastri hat da noch was ganz, ganz Wildes versucht, indem er dem Team ja dann am Funk gesagt hat, ja, wenn ihr auch findet, dass die Strafe nicht gerecht war, dann sollte Lando ihn jetzt wieder vorbeilassen und dann sollen sie fighten. Ja, das war so ein sehr verzweifelter Versuch, da irgendwie sich noch den Sieg zu holen, weil, also warum sollte Lando dafür bestraft werden, wenn Oscar Piastri eine Strafe kriegt? Also das ist ja schon Schwachsinn. Das wäre auch absolut unsportlich. Also das geht ja gar nicht.
Hatte von so daher, also das was von Mark Webber, finde ich. Der hat ja auch gewissen Einfluss auf ihn. Ne?
Ja, also ja, weiß nicht, also das war schon ein sehr, sehr wilder Call. Also das war schon sehr abenteuerlich. Hätte ihm auch klar sein müssen, dass das nicht, dass das nicht passieren wird. Ja, gut. Aber er hatte ja trotzdem gutes Rennen, abgesehen davon. Ja,
generell fand ich auch, wie fandst du das Verhalten von Piastri? Ich meine, ich kann seinen Ärger natürlich absolut verstehen, aber er war so auch so ein bisschen patzig, auch in Interviews nach dem Rennen, ne? Ich finde, auf dem Podium hat man es auch gemerkt, so richtig mit Norris hat er sich auch nicht gefreut. Muss natürlich auch sagen, beide hier im Weltmeisterschaftskampf, da ist das natürlich auch durchaus nachvollziehbar. Aber ich würde dann auch so ein bisschen die Überleitung geben, denn auf dem Podium haben sie ja jemanden anders dann auch nicht so richtig beachtet. Hast du das auch irgendwie so empfunden oder wie siehst du das? Oder war das beispielsweise bei F1 TV Thema?
Ja, so also wirklich Thema war es nicht. Also, Piastri, das hat mich so ein bisschen an Max Verstappen erinnert. Wenn Max Verstappen mal so Strafen bekommen hat, dann ist er ja auch immer mal so ein bisschen angepisst oder angefressen. Aber auch, ja, zu Recht. Also, man kann es ja auch drüber ärgern und so. Und, ja, also, ich meine, er hat es halt nicht so eingesehen und das ist ja auch so eine, ich glaube, dafür gab es halt jetzt auch zumindest in den letzten Jahren nie Strafen, weil das auch noch keiner so extrem gemacht hat. Aber das wird jetzt ja immer mehr und mehr gemacht, diese Spielchen hinterm Safety Car. Und deswegen muss es jetzt irgendwann mal eine Strafe dafür geben, weil ansonsten sehen wir, keine Ahnung, in 5 Rennen sehen wir dann die ersten Crashes hinterm Safety Car und dann wird's richtig gefährlich.
Ja. Sieht man ja auch, dass die Fahrer halt immer wieder austesten, wo liegen die neuen Grenzen. Ne? Und
genau,
hier
war
es dann eben auch nötig, dann die Strafe auszusprechen. Aber ja, Piastri natürlich nicht so erfreut. Aber gut.
Ja, ist ja, ja und Lando auf dem Podium, weil es ja auch im Internet dann viel gab, so, ah, warum haben die sich mit Hülkenberg nicht so gefreut und so. Lando hat zum ersten Mal seinen Heim-Grand Prix gewonnen, so, und er hat das gemacht, was er immer macht, ne. Er hat am Anfang erstmal seine Champagnerflasche nur genommen und so ein bisschen geschüttelt und dann so, wenn alle anderen schon angefangen haben, dann haut er sie auf den Boden und legt los quasi. Mhm. Das ist ja so sein Move irgendwie. Und dann hat ja jeder da auf dem Podium auch was abbekommen. Also ich glaube, da wird dann wieder mehr rein interpretiert, ja, als es wirklich war. Und ja, ich glaube, hier hast du ja einfach ein bisschen angefressen. Der hat an sich nicht so Bock auf das Feiern da. Und Lando hat halt einfach so ein bisschen sich mehr über sich selbst und sein Team gefreut. Mhm. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man seinen Heim-Grand Prix gewinnt.
Ja, absolut. Ne? Deswegen. Ja, und wir kommen zum Thema. Du hast ihn eben schon erwähnt. Jemand hat es auf das Podium geschafft. Das erste Mal in seiner Formel-1-Karriere. Und ich glaube, 12 Jahre hat er drauf gewartet. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war schon
einiges. Ich hatte irgendwie 15 im Kopf.
Ja, mit Pause.
Aber hat ja auch, ja, genau, hat ja auch Pause, genau. Also je nachdem, Saisons, wie man das dann zählt, ja.
Ja, und wir haben drüber gesprochen und müssen wir kurz was in eigener Sache machen, denn das ist ja so ein Punkt. Wir hatten in unserer Saison-Vorschau-Folge hatten wir ja die Mission für jedes Team, gewisse Hot Takes rauszuhauen. Und ja, da hat sich natürlich etwas möglicherweise angeboten zu tippen. Und da hören wir mal kurz rein, wie das denn damals war in unserer Saison-Vorschau.
Was wäre hier noch ein Hot Take? Hülkenberg holt sein erstes Podium, halte ich jetzt auch nicht für besonders realistisch.
Du kannst ja jetzt sagen, nee, ich glaube nicht, dass die Achter den Konstrukteurs werden, aber ich traue Hülkenberg das Podium zu. Das würde ja dann auch wieder nicht passen.
Doch, na du, das wäre so eine Alpine-Story, ne?
Ja, gut.
Ja, und ihr hört es schon. Man hätte die Chance gehabt, weißt du, auf diesen Call und hätte jetzt sagen können, hier mein Hot Egg ist wahr geworden, aber so richtig dran glauben wollte keiner, besonders ich da nicht, oder wollte mich nicht dazu verleiten lassen. Du hattest ja, glaube ich, sogar Kicksauber relativ stark eingeschätzt, da sind sie auch aktuell relativ gut in der Konstrukteurswertung. Ja, aber mit einem Hülkenberg-Podium hat man nicht wirklich gerechnet und all diese ganzen Sprüche über die letzten Jahre, all diese Witze haben jetzt endlich ein Ende. Und ja. Dieses Meme ist vorbei, denn Nico Hülkenberg stand, wie ich auch finde, mit einer wirklich sensationellen Leistung verdientermaßen auf dem 3. Platz. Und ja, also für mich waren das einfach nur Gänsehautmomente, das war echt wunderschön. Ich habe eben den Vergleich schon mal getroffen mit dem Ricciardo-Sieg in Monza, weil ich so ein großer Fan von ihm war. Und ja, jetzt auch wieder die Parallele, wieder mit den Jungs geguckt, die irgendwie die Glücksbringer da waren. Und jetzt wieder so eine Story, also einfach nur großartig. Da habe ich mir dann auch doch nochmal ein Bierchen genehmigt nach dem Rennen.
absolut verständlich. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nach einem Lando Norris Heimsieg hier sitze und dann sage, ja, das war nur das Zweitbeste in dem Rennen.
Jo, stimmt.
Weil, also Nico Hülkenberg-Podium, das war wirklich auch nicht auf meiner Liste für Silverstone. Aber ja, also ich meine, es war überflüssig langsam. Es musste ja endlich mal kommen. Ne? Das kann ja nicht sein, dass der Mann immer noch kein Podium hatte. Und dann auch noch in so einem Rennen von 19 auf 3 vorgefahren. Lewis Hamilton beim Heim-Grand Prix hinter sich gehalten. Also, ich glaube, man hätte sich's nicht besser ausmalen können. Also wirklich, das war auch mehr als verdient in dieser Saison. Also, er zeigt ja wirklich eine Form aktuell. Ja, also, das ist, ja, war einfach rundum gelungen, geil. Und dann war das auch, ja, war einfach fällig langsam.
Man muss auch sagen, er ist 19. im Qualifying geworden, überhaupt zuletzt im Qualifying nicht ganz gut aufgelegt, aber was er dann immer in den Rennen zeigt, jetzt schon wieder regelmäßige Punkte und jetzt so ein Podium, also da muss ich wirklich sagen, trotz Alters ist er gefühlt in der Form nochmal seines Lebens und man merkt ja auch wirklich, zumindest so mein Eindruck, wie er dabei Kicksauber auch wirklich hilft, da etwas zu entwickeln. Und ich glaube, auch Audi wird jetzt sehr optimistisch auf das Ganze schauen. Jeder hat vor der Saison gesagt, oder beziehungsweise wo er den Wechsel bekannt gegeben hat zu Kicksauber von Haas weg, ja, den Move kann man nicht machen. Haas ist doch auch jetzt wieder in ein bisschen im Aufbau. Vielleicht war das ja auch wieder auch nur durch ihn. Da wird er auch eine Rolle gespielt haben. Aber aktuell muss man wirklich sagen, er hat da den richtigen Schritt getan. War ja nicht immer in seiner Karriere so. Und hier in dem Fall, die Leistung, die er bringt, ist auch für mich einfach, er ist besser, als es das Auto hergibt.
Ja, da, das ist also wirklich, ne? Und dann, wenn dann mal, ja, wie jetzt so ein Rennen kommt, ne, man sagt ja immer, bei Regen zählt das Auto ein bisschen weniger und das fahrerische Können ein bisschen mehr. Und ja, genau, dann geht's halt auch mal ein ganzes Stück nach vorne. Also ist schon, ja, also ich glaube auch, die Verantwortlichen bei Audi freuen sich, dass er da auch schon unter Vertrag ist für nächstes Jahr, dass sie den Hulk quasi schon mal abgesichert im Cockpit haben.
Ja, auf jeden Fall. Also der ist ja, wäre der auf dem Markt, glaube ich, wäre das ein ganz heißes Eisen, wenn du Erfahrung willst und einen, der aktuell abliefert. Also wirklich, das sind so diese wunderschönen Stories in der Formel 1, die ich einfach liebe und die den Sport so interessant machen. Und ja, weil auch viele Außenstehende immer sagen, ja, das liegt immer nur am Auto und sonst was, aber hier hat er einfach bewiesen, unter schweren Bedingungen auf der Strecke in einem eher langsamen Auto so eine Leistung zu bringen. Und die Strategie hat er ja wohl auch selber gecallt. Na, also das sind alles so Argumente, das ist wirklich ein, ja, der hat das, die Formel 1 im Blut und ich hoffe, da werden wir noch einige Saisons von ihm sehen, ganz egal wie alt er ist. Und Alonso kann ja auch noch fahren mit 50 gefühlt. Also von daher erwarte ich da noch sehr, sehr viele schöne Saisons von Nico Hülkenberg. Und ja, über seinen Teamkollegen müssen wir natürlich auch noch kurz sprechen. Ja, das Sportliche würde ich da fast so ein bisschen außen vor lassen. Klar, dieser Fehler, wodurch er dann erst ja von der Strecke kommt, Schaden am Heckflügel, kann dann noch rauskommen, aber musste den Boliden dann auch abstellen. Gut, ich meine, im Nassen, das ist so ein Fehler, der kann auch gerade Rookies mal gerne passieren, ne, dass man da eben rauskommt von der Strecke. Aber was ich bei Bortoleto nochmal hervorheben möchte, ist das Verhalten nach seinem Ausfall, nämlich wie er dann am Boxenfunk sich bei Nico gemeldet hat, hat ihn beglückwünscht und dann auch, glaube ich, vor der Siegerehrung ist er direkt zu ihm. Also das ist einfach schön zu sehen und da scheint wirklich ein gutes Team heranzuwachsen.
Ja, genau, also ist ja, ja, wie gesagt, das Sportliche eine Sache, muss man aber auch fairerweise sagen, wenn man sich jetzt die anderen Rookies im Feld anschaut, steht bei fast jedem NC für Not Classified davor. Ich glaube, nur Behrmann hat es ein Ziel geschafft von den Rookies. Also Silverstone hat da dann doch einige Rookies gut erwischt. Von daher war da einer von vielen. Gut, war am Ende sein Fehler, aber in den Konditionen kann man es ihm verzeihen, gerade weil er ja auch die Woche davor also seinen Moment quasi hatte und dass er sich dann jetzt auch mit Nico freut und auch mit dem ganzen Team, weil es war ja auch für Kicksauber, ich glaube, das erste Podium seit 2012, habe ich, glaube ich, gelesen. Also die hatten ja auch über 10 Jahre jetzt kein Podium und ja, also geil und da gab es ja dann auch Bilder, wie Nico Hülkenberg dann auch danach im Fahrerlager ankam und was ich gesehen hatte, dass tatsächlich Mercedes und Aston Martin noch Champagnerflaschen gesponsert haben, weil man bei Kicksauber da wohl nicht so drauf vorbereitet war und jetzt den Champagner nicht direkt da hatte, wo ich mich frage, warum hat Aston Martin den denn immer dabei? Also bei Mercedes verstehe ich es ja noch, aber
ja, Alonso's Einfluss.
aber ja gut, aber trotzdem auch schön von den Teams, weil ich glaube, das Hülkenberg-Podium hat wirklich jeder gefeiert und da war es dann irgendwie auch schön zu sehen, dass am Ende ist Formel 1 dann doch eine große Familie Und da gab es ja auch so ein Bild, wo die Mercedes-Tüte auch mit herzlichen Glückwunsch zum ersten Podest, Nico, mhm, oder so, stand da handschriftlich sogar drauf, als die dann noch den Champagner rübergeliefert haben. Das ist schon ganz cool. Und Max Verstappen war ja auch der Erste, der gratuliert hat nach dem Rennen, mhm, in Person. Der kam auch direkt hin. Ja, also wirklich, ich glaube, da hatte jeder Spaß dran, dass Nico Hülkenberg endlich seinen Podiumsplatz eingefahren hat.
Ja, weiß, vielleicht ist der Knoten ja jetzt sogar geplatzt und wir sehen noch ein paar. Ja. Na, aber natürlich ein bisschen muss man auf die Bremse treten, ist immer noch ein Kick sauber, ja. Aber wirklich lässt sich gut zusammenfassen mit dem, was du gesagt hast. Lando hat gewonnen und trotzdem ist es nur für uns die zweitbeste Story des Wochenendes. Ja, sehr, sehr geil das Ganze. Und jetzt kommen wir zum nächsten Team und einem, der auch ein Heim-Grand Prix hatte. Und auch hier, wie ich finde, eine gute Leistung abgeliefert hat. Und auch deutlich besser war es sein Teamkollege, nämlich Lewis Hamilton auf Platz 4.
Mhm.
Und ja, dazu Charles Leclerc auf Platz 14 mit einigen Ausritten. Also da ist eindeutig, wer das bessere Wochenende hatte bei Ferrari. Und wird spannend, ob Hamilton so ein bisschen diese Form jetzt bestätigen kann, weil ich finde doch, für Leclerc wäre es schon gefährlich, wenn jetzt ein Hamilton da im Aufwind ist.
Ja, also ich glaube, Hamilton hat wirklich so, er hat eigentlich, habe ich auch im Qualifying schon gedacht, dass er weiter vorne landet, aber da hatte er gegen Ende seiner Runde dann doch wohl noch irgendwo einen Fehler, weil er war ja, glaube ich, sogar fast schon auf Pole-Kurs, also das sah eigentlich relativ gut aus in seiner letzten Runde. Das war natürlich auch, bevor Max Verstappen dann noch eine Runde gesetzt hat und so. Aber da hat er auch schon, sag ich mal, ein bisschen Pech, dass er da nur von 5 ins Rennen gegangen ist. Eigentlich sah sein ganzes Wochenende ausnahmsweise mal wirklich komplett viel besser aus als bei Leclerc. Und ja, im Rennen eigentlich auch. Ich meine, Silverstone, also die Regenbedingungen, das ist ja eigentlich was, gerade erfahrene Fahrer und auch ein Lewis Hamilton, den spielt das ja eher dann in die Karten. Mhm. Von daher, ja, ich glaube, wenn jetzt Hülkenberg nicht gewesen wäre, wäre es ja auch ein Podium gewesen. Da hätte er sich, glaube ich, sehr drüber gefreut, weil gegen McLaren, muss man auch ehrlich sein, war nichts zu machen. Die waren da mit 30 Sekunden Vorsprung im Ziel, ne? Aber ja, so ein bisschen hat es mich dann gewundert, dass ihm am Ende halt die Pace gefehlt hat, um ja, Hülkenberg wirklich ernsthaft anzugreifen. Mhm. Das war auch so meine Befürchtung. Und ich glaube, von uns allen, als wir auf das Hülkenberg-Podium hingefiebert haben, dass Hamilton da noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, aber ansonsten, ich meine, er war auch fast 20 Sekunden vor dem Fünftplatzierten, Max Verstappen. Von daher glaube ich, er wird nicht zufrieden sein, weil es ist immer noch Lewis Hamilton. Aber auf jeden Fall Form nach oben gerade, würde ich sagen.
Ja. Und ich denke, das Ferrari-Thema halten wir auch mal etwas kürzer in diesem Fall und ja, gehen jetzt zu Red Bull. Du hast ihn auch gerade schon erwähnt, Max Verstappen auf Platz 5. Ja, gut. Da war die Aktion beim Safety Car mit Piastri und danach gab es dann den Dreher von Max. Auch eine ungewöhnliche Szene, die ich so von ihm selten gesehen habe, aber klar, bei den Bedingungen passiert das jedem Mal. Kann ja, man dann als Fahrer auch nicht wirklich viel machen.
Na? Ja, also, ja gut, es war schon ein Fahrfehler, also muss man schon sagen, aber was man an sich bei dem Rennen beachten musste, ist, Red Bull hat sehr gegambelt mit einem quasi, ja, viel flacher als der Heckflügel von Red Bull an dem Wochenende geht's kaum. Mhm. Also sie haben sehr, sehr wenig Downforce quasi hingenommen, um ja im Trockenen und auf den Geraden konkurrenzfähig zu sein. Und ja, dieses Glücksspiel hat sich halt nicht ausgezahlt in dem Moment, in dem es angefangen hat zu regnen. Da braucht man natürlich die Downforce, da braucht man mehr Grip. Und da war der Red Bull maximal schlecht für abgestimmt. Und ja, wenn man das Qualifying im Trockenen halt mit dem dünnen Heckflügel gefahren ist, dann darf man es fürs Rennen nicht ändern.
Stimmt.
Und dann hat er im Rennen ein bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft. Ich glaube, im Trockenen hätte dieses Risiko, was man da mit seinem Auto zumindest eingegangen ist, hätte vielleicht dazu führen können, dass er mit den McLarens hätte fighten können. Im Regen hat es genau gegen ihn gespielt und Ja, gut, und dann, er hat ja auch gesagt, er hat halt einen Fehler gemacht, ne? Also er hat das ja dann auch gar nicht so wirklich aufs Auto geschoben, also war natürlich riskant abgestimmt, aber am Ende hat dann doch er den Fehler gemacht. Und ja gut, Platz 5 immerhin noch heimgefahren, ne? Also ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben am Ende, aber ja, ist natürlich auch nicht das, was man sich erhofft hat, glaube ich.
Und man hört bei ihm ja auch raus, für ihn ist natürlich auch die Meisterschaft eigentlich nicht mehr greifbar. Wird sehr spannend, was da für Big News demnächst kommen bezüglich möglichen Teamwechsel oder solche Sachen. Da gibt's ja schon die wildesten Gerüchte und Spekulationen, die sich auch scheinbar zu bewahrheiten scheinen. Aber ich denke, wir lassen das erstmal im Feld der Spekulationen, ne?
Ja.
Und greifen das Thema dann auf, wenn es dann wirklich offiziell wird. Und ja, wenn wir über Red Bull reden, haben wir natürlich auch noch den berühmten zweiten Fahrer bei Red Bull.
Ja.
Hat sich letztes Mal die Fluppe hier abgeholt und ja, also Qualifying Platz 12 war eine Steigerung.
Ja, also Yuki hat im Interview auch gesagt, er hat einiges Positives, was er mitnehmen kann vom Wochenende. Gut, im Rennen lief es dann nicht so, aber ich glaube, ja, bei Max hat man auch die Schwierigkeiten gesehen. Ich weiß nicht, auf wie viel Downforce sie bei ihm verzichtet haben, aber ich glaube, der Red Bull war im Regen schon sehr, sehr schwer zu fahren. Ja, ist immer noch weit weg von Max, aber ich sag mal, bei so einem Rennen leichter zu entschuldigen.
Ja, deswegen wollen wir uns auch nicht groß mit Yuki aufhalten. Deswegen geht's weiter. Haben wir noch? Ein Team haben wir noch in diesem Kapitel, genau, sind ja immer die Top 5 Teams. Und ja, dann reden wir hier über Alpine.
Ja.
Mit einem sehr starken Pierre Gasly. Platz 6. Was ich finde, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung ist.
Ja. Also im Alpine auf jeden Fall dürfte vielleicht das beste Rennen bisher gewesen sein für Alpine, also oder für Gasly. Ich glaube, hat bisher nur Gasly Punkte geholt, meiner Meinung nach, oder?
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, oder Pinto Duan hatte keine geholt, ja.
Ja, nur genau. Pierre Gasly. Also, ja. Gut, dann ist dann auch automatisch Pierre Gaslys bestes Rennen auch Alpines bestes Rennen. Und ja, müsste, glaube ich, die beste Platzierung von ihm und Alpine dann gewesen sein. Der kann auch mehr als zufrieden sein, ist so ein bisschen untergegangen in den ganzen anderen Stories so, aber ja, also da auch absolutes Kompliment an Pierre Gasly, starkes Rennen.
Und
auch im Qualifying ja schon, ne?
Und in der letzten Runde hat er sich den 6. Platz dann noch geholt gegen den Lance, der zwar auch ein bisschen mit seinen Reifen auf stumpfen Waffen war, aber trotzdem, und er hatte ja auch gemeint, den muss er sich jetzt unbedingt noch holen, sonst ist das nicht zu entschuldigen, sinngemäß. Hatte ich gelesen und von daher muss man natürlich auch sagen, ja, Maximum rausgeholt bei Pierre Gasly hier und ja, sein Teamkollege, und da musste ich gerade sagen, erstmal natürlich Platz 20 im Qualifying, ist der nicht erst aus der Boxengasse gestartet oder ist der gar nicht gestartet?
Ja, also ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ne? Ich glaube, ist hier gelistet als DNS, did not start.
Richtig, habe ich hier nämlich auch.
Genau, ich glaube, der hat das wirklich einfach abgestellt nach der Einführungsrunde, ne? Irgendwie, keine Ahnung, es war so viel Aufregung dann so schnell im Rennen, da habe ich das dann auch gar nicht mehr mitbekommen, was mit Colapinto so los war. Ja, Qualifying lief aber ja auch schon nicht so. Ja, war es sein letztes Rennen vielleicht? Gibt Gerüchte, hatte ich jetzt gehört, dass das jetzt vielleicht für das nächste Rennen schon wieder ein Cockpit-Tausch da ansteht.
Ich bin mal gespannt, auf welchem Stand du bist.
Wie, auf welchem Stand?
Bezüglich ich bin. Welchem Fahrer?
Ach so, ja, da, also, weiß ich nicht, da kann ich jetzt nur selbst mutmaßen.
So hätte sein können, denn ich habe eben kurz vorher noch mal ein bisschen geguckt und jetzt scheint wohl wieder Jack Doohan mit einem Comeback im Rennen zu sein. Es ist halt Alpine, also denen traue ich ja alles zu. Ich würde es auch persönlich ja. Jack Doohan gönnen, weil ich jetzt nicht finde, dass ein Colapinto gezeigt hat, dass er der Bessere war. Muss man doch, ja. finde ich, schon so jetzt festhalten mit der Bilanz. Und von daher, es wäre für Alpine natürlich auch die preisgünstigste Lösung, denn Jack Doohan ist ja schon da. Ja. Und von daher kann man das durchaus mal probieren. Aber ja, ein Colapinto hat sich jetzt nicht wirklich empfohlen. Leider für ihn, ne? Aber muss man halt mal schauen. Ist halt auch immer so, Gasly hatte ja auch die gesamte Saison keinen Teamkollegen, mit dem er sich wirklich messen konnte.
Ja, ne? Also ist halt auch wieder die Sache, war jetzt Gasly einfach, holt er da so viel mehr aus dem Auto raus und fährt deshalb öfter mal in die Punkte oder sind seine Teamkollegen einfach nicht gut genug für die Formel 1, kann man jetzt irgendwie nicht sagen. Und wenn man jetzt die ganze Zeit am Durchtauschen ist, weiß ich auch nicht, wenn man jetzt noch einen dritten Fahrer reinholt, weiß ich, also bin ich auch mal gespannt, was Alpine jetzt macht. Für mich wäre jetzt auch die logische Konsequenz, wenn ich es entscheiden müsste, würde ich jetzt sagen, gut, wir haben am Anfang gesagt, Doohan fährt für uns die Saison. Dann haben wir gedacht, der ist nicht gut genug. Wir haben jetzt Colapinto eine Chance gegeben, der war auch nicht besser. Ich würde jetzt sagen, wieder zurück Doohan und dem die Rest der Saison geben, wäre jetzt mein Call. Einfach, weil man hat ja auch, aus irgendeinem Grund ist er ja in die Saison gestartet. Colapinto hat jetzt die Chance, sich zu empfehlen. Hat er jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt getan. Und ja, also ich würde, glaube ich, die Saison jetzt mit Doohan fertig fahren. Aber ja, es ist irgendwie keine leichte Entscheidung, finde ich. Und sie haben da jetzt selbst auch schon sehr viel Unruhe reingebracht. Ja,
das ist halt leider. Alpine haben wir, glaube ich, seit der Podcast besteht, jede Saison diese Themen gehabt, dass dort immer wieder Chaos gab. Ja. Aber naja, gut. Warten wir es mal ab. Und ja, den Doohan-Call von dir finde ich auch sehr schön. So würde ich es eigentlich auch betrachten, das Ganze. Und ja, dann sind wir auch in diesem Kapitel durch mit den Top 5. Und in dem nächsten Kapitel geht's weiter. Und natürlich immer noch auf den Punkterennen. Bis gleich. Kapitel 2 der heutigen Folge zum Silverstone Grand Prix 2025. Ja, und wir hatten schon ziemlich fette Themen im ersten Kapitel. Deswegen halten wir die kurze Besprechung oder halten wir die Besprechung jetzt etwas kürzer, weil es ja auch zu einigen Teams nicht ganz so viel zu erzählen gibt, beziehungsweise es ja auch einige Ausfälle gab. Aber ja, jetzt müssen wir tatsächlich über einen reden mit einem Platz 7 von Aston Martin, nämlich Lance Stroll, der mal wieder gezeigt hat bei diesen Mischbedingungen auf der Strecke, dass er da wirklich in der Lage ist, sehr, sehr solide Leistungen abzuliefern. Und hat natürlich auch eine gute Strategie gehabt, war am Anfang dann auch mal auf Softs, wo er einige Positionen gut gemacht hat. Aber, muss man wirklich sagen, war zwischendurch auch mal auf Platz 3 liegend. Lenz auf dem Podium wäre natürlich auch so ein Ding gewesen, ne? aber er hatte auch erhebliche Probleme mit den Reifen später. Aber dennoch Platz 7 nach Hause gebracht, während Fernando Alonso auf Platz 9 war, muss man doch durchaus sagen, gute Leistung hier von Lenz.
Ja, auf jeden Fall. Also als er da, wie du es gesagt hast, mit den Soft unterwegs war, da war ich echt beeindruckt, weil ja er da irgendwie die Trockenreifen ins Arbeiten bekommen hat, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu manch anderen, die da waren. Die anderen hatten zwar auch alle so Medium oder teilweise sogar Hard, was ich dann aber auch nicht ganz verstanden habe. Also wenn die Strecke noch so ein bisschen nass ist, will man ja eigentlich Reifen haben, die ja möglichst schnell sich aufwärmen und schnell Grip generieren. Ja, aber guter Call an der Stelle des Rennens. Genau, am Ende hat er so ein bisschen mit stumpfen Waffen gekämpft, hatten wir auch schon drüber geredet. Fällt dann noch auf die 7, auch unglücklich in der letzten Runde dann noch eine Position verloren. Er war auch sehr am Fluchen am Teamradio nach dem Rennen.
Ja.
Was auch irgendwie zeigt, dass er ja sehr ehrgeizig ist und so, weil an sich, finde ich, so wie für Aston Martin bisher die Saison läuft, kann man ja mit so einem 7. Platz eigentlich erstmal zufrieden sein.
Ja. Ja, man hatte von Teamseite auch gesagt am Boxenfunk, ja, war ein schwieriges Rennen, gute Leistung, ne? Schwierige Bedingungen und haben, ich meine, auch etwas gesagt hier zu den Reifenproblemen, das nicht wirklich in den Griff bekommen haben, ne? Und Lance war echt wirklich sehr erbost darüber, hat gesagt, so nach dem Motto, ja, eines der schlechtesten Fahrzeuge, die ich hier gefahren habe oder so, also wirklich in einer Art und Weise, wo er richtig am Ausrasten war. Aber ich finde, ja, das steht ihm auch mal zu. Ich meine, sonst ist er immer, wird er so wenig emotional gesehen und alles wird dann kritisiert an ihm. Aber also ganz ehrlich, das war ein wirklich anstrengendes Rennen für ihn, glaube ich, bei den Bedingungen. Und hat dafür eine wirklich gute Leistung gebracht. Deswegen muss man hier auch wirklich mal die sportliche Leistung von ihm hervorheben. Und von daher wirklich gutes Ergebnis, ja. Und Alonso hatte, glaube ich, von den Strategien her nicht ganz so das Optimale erwischt. Ja,
ich glaube auch. Er hat doch auch an irgendeinem Punkt im Rennen gesagt, wie kommt das eigentlich, dass er bei mir immer die falsche Strategie rausholt, so nach dem Motto. Also ich glaube, er hatte dann am Ende wahrscheinlich noch ein bisschen Glück, so, sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht auf 9 gelandet. Aber er hat es auch einfach auf der Strecke gehalten, die Karre. Und Fernando Alonso hat da wahrscheinlich auch seine ganze Erfahrung ausspielen können in den Bedingungen. Ja, aber er hatte ein bisschen Pech mit den Strategien. Gerade am Anfang war er doch immer sehr weit hinten.
Ja, deswegen, also von daher muss man wirklich sagen, ist Platz 9 eigentlich wirklich noch ein gutes Ergebnis. Dass er da noch 2 Punkte holt fürs Team, sehr, sehr wichtig. Also von daher, so gesehen hat Aston doch durchaus was rausgeholt aus diesem Wochenende. Ne? Von daher. Ja.
Und sind jetzt gleichgezogen mit den Racing Bulls, die ja keine Punkte geholt haben. Und,
okay, das ist natürlich gut, ja.
Genau, also sind da jetzt beide mit 36 Punkten am Start. Und ja, doch, also ich denke mal, ich glaube, sie müssten auch dadurch an Haas vorbeigekommen sein, weil Haas hat auch keine Punkte geholt. Aston Martin hat jetzt 8 Punkte geholt, damit sind sie an Haas vorbeigezogen, ja. Mhm. Waren vorher einen Punkt hinter Haas.
Ja, und wenn man sich die Punkteverteilung bei Aston anschaut, sieht man, dass Lance eigentlich auch ein ganz guter Punktelieferant war. In der Saison muss man ihm eben auch zugestehen.
Ja, 20-16, ne? Er führt gegen Alonso.
Deswegen, also, und klar hatte Alonso auch Pech, ne? Aber trotzdem, also, die Punkte hatten Lance geholt. Und von daher sollte man da auch nicht immer auf ihn draufhauen.
Ja. Lance hat aber ja auch eine Verletzung, ein Rennen nicht gefahren. Ne?
Also, hast du recht, ja.
Ich glaube, langsam hält sich das sogar die Waage bei denen.
Mhm. Ja, stimmt, wo du sagst, mit der Verletzung, gerade jetzt nach der schwierigen Phase für Lance, auch schön so ein Erfolgserlebnis zu haben.
Mhm.
Na, also daher hoffe ich, kann er da positiv in die Zukunft schauen, im nächsten Rennen dann schon. Und ja, jetzt geht's weiter im Klassement, immer noch in den Punkten mit Williams. Hat wieder ein bisschen gedauert, ne, bis man hier Punkte holen konnte. Diesmal ohne technischen Ausfall das Ganze. Und Alex Albon auf Platz 8 wichtige Punkte geholt. Carlos Sainz auf 12, der im Qualifying noch stärker war als Albon mit Platz 11 zu Platz 14. Und wenn man es mit dem Williams vom Saisonbeginn vergleicht, ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend. Wenn man es mit dem Williams der letzten Wochen vergleicht, ist es wiederum ein kleiner Teilerfolg.
Ja, genau, das fasst gut zusammen, glaube ich. Albon hat sich da auch so, ja, ohne viel Aufsehen in die Punkte geschummelt, würde ich fast sagen. Mhm. Also man hat ihn ganz wenig gesehen, oder? Ging das nur mir so?
Ja, du hast schon recht, ja. Der war wirklich sehr, sehr wenig auch im Bild.
Ja, aber ja, spricht ja dann bei so einem Rennen fast schon für ihn. Da scheint er keine großen Fehler gemacht zu haben. Mhm. Ja, Carlos Sainz hatte sich auch mal beschwert, dass Charles Leclerc da so ein bisschen ruppig versucht hat zu überholen, wo ich ihm auch recht geben musste. Also Leclerc hat ja über weite Strecken jetzt nicht so abgeliefert dieses Wochenende und hat dann im Rennen, glaube ich, auch viel probiert zu erzwingen. Und da war Sainz auch mal ein bisschen der Leidtragende. Ja, von daher würde ich da jetzt auch nicht sagen, dass das von Sainz irgendwie ein schlechtes Rennen war. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass er irgendwelche größeren Patzer hatte, oder?
Nee, das war auch, glaube ich, so ein bisschen den Strategien, den Bedingungen geschuldet, im Feld hängen. Ne, also von daher kann man jetzt hier Sainz, glaube ich, auch nichts Negatives angreifen, ne, was da war. Und ja, aber zumindest kann Williams wieder mal Punkte mitnehmen. Durchaus wichtig. Und schaue ich mal im Klassement weiter. Und wir, ja, wir kommen jetzt erst zu Mercedes.
Ja.
Mit George Russell auf Platz 10. Und wenn ich das so sehe, habe ich zwei Ansichten dazu. Erstmal, wie ist der nur Zehnter geworden? Und zweitens, wie ist er überhaupt Zehnter geworden? Irgendwie war der mal überall geführt im Rennen.
Ja,
ne? Hatte ja auch, glaube ich, von der Strategie hat das auch alles nicht so ganz geklappt. War dann mal ziemlich weit hinten gefahren. Ne? Also das war ja wirklich sehr, sehr wild bei Mercedes. Und ja, was kann man dazu sagen? Ein Punkt geholt ist natürlich für Mercedes zu wenig. Damit werden die niemals zufrieden sein. Ne? Aber in diesem Chaosrennen würde ich fast behaupten, muss man das jetzt abwinken und einfach nach vorne sehen.
Ja, also ich glaube auch, ne, so Rennen ist natürlich nicht nur für die Fahrer herausfordernd, sondern auch für die Strategieabteilung. Und ich glaube, George Russell war auch einer von denen, wo fast jeder Call nach hinten losging, ja, so ungefähr. Manche habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, da war es sogar bei ihm, als es dann wieder mal abgetrocknet ist, dass Alonso, glaube ich, erst gewechselt hat oder irgendjemand, der ein bisschen weiter hinten im Feld war. Und dann war es eigentlich für alle ersichtlich, dass die Trockenreifen nicht hinhauen. Und dann hat Mercedes gewechselt. Ich meine, das war sogar George Russell, den es da erwischt hatte. Also ja, manche Calls, keine Ahnung, am Ende, die haben natürlich mehr Daten als wir zu Hause. Es wird einen Grund gegeben haben für den Call, aber ja, hat alles nicht so hingehauen. Und ja, gut, wenigstens geht man nicht so ganz ohne etwas nach Hause. Es ist immer noch besser, den einen Punkt zu haben, als halt wirklich null Punkte. Weil, ja, Kimi, der hat es nicht ins Ziel geschafft. Ich würde sagen, ohne Eigenverschulden wirklich. Also bei ihm sah es vorher auch nicht so gut aus, glaube ich, mit den Strategien. Aber das war ja dann dieses Ding, wo Hedger ihm...
Ach, auch. Genau, ich habe gerade noch überlegt, aber ja, ja gut, das ist... Ja, kann Antonelli nichts wirklich machen.
Ja, also da können auch beide tatsächlich gar nicht so viel machen. Also da hat man auch wieder gesehen, weil es ja auch manchmal immer so heißt, oh, die Formel 1 und früher sind die bei dem Regen gefahren und so. Ja, aber früher kamen dann halt auch mal irgendwie nur 8 Autos ins Ziel oder so und die Autos werden halt immer schneller und es wird immer gefährlicher. Und wenn man die Onboard von Hedger in der Kollision gesehen hat, hat man auch gesehen, dass man nichts gesehen hat.
Ja,
also da war halt wirklich, er fährt. Er muss sich ja an irgendwas orientieren können, auch von den Bremspunkten. Und plötzlich sieht man dann ein rotes Licht vor ihm aufblinken und dann ist es schon zu spät. Er rauscht Antonelli da volle Kanne hinten rein, beendet sein Rennen, beendet dann ja quasi auch das Rennen von Antonelli, weil der so viel Schaden am Diffusor und Heckflügel hat, dass Mercedes dann irgendwann gesagt hat, wir stellen die Karre ab. Ja, unter den Bedingungen konnten da beide wenig für.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, Hadja ist tatsächlich auch, ja, kommt ja direkt nach Mercedes, ne, in dem Fall. Denn,
Wir haben noch Haas.
Haas haben wir tatsächlich noch. Dann schieben wir noch Haas dazwischen. So Hadja, habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit dann gleich. Olli Berman, einziger Rookie, der ins Ziel kam.
Ja,
Teilerfolg, stimmt. Aber keine Punkte für Haas. Also von daher ist man da dann doch nicht so zufrieden. Ocon, auch ins Ziel gekommen, 13. Auch eher enttäuschend bei so vielen Ausfällen im Rennen. Natürlich hofft man dann doch ein paar Punkte abstauben zu können. Ne? Ja, aber so im Großen und Ganzen doch ein relativ geschenktes Wochenende für Haas, wo man vielleicht noch ein starkes Qualifying von Olli Berman noch herausheben sollte mit Platz 8. Ja, aber so letzten Endes kam halt nichts bei rum, von daher.
Ocon war ja da auch im Start in diese Kollision verwickelt, ne? Ich weiß gar nicht, ob er da dann irgendwie Schaden sogar von hatte, aber ja, für Haas echt ein gebrauchtes Wochenende irgendwie. Von daher abhaken, weitermachen.
Ja, so. Na. Ja, und dann ist noch ja, die Racing Bulls das letzte Team, was wir zu behandeln haben. Kurz noch zu Hadjar, zu der Aktion. Da hatte mal wieder Ralf Schumacher einen Kommentar abgegeben, denn es wurde ja auch direkt das Radio eingeblendet von Hadjar, von wegen, ja, dass er eben auch einfach nichts gesehen hat und alles, ne? Und dann Ralf so suffisant, oh, der eine macht's eben so, der andere so, ne? Der eine fährt vorsichtig und dann der andere fährt einfach. Aber dann denke ich mir halt, ja, wenn du halt wirklich nicht siehst, dass da jemand ist, ja, dann müsstest du ja permanent einfach nur Schneckentempo fahren, damit du nie mit niemandem kollidierst, ne? Aber dadurch, dass Hadjar eben von ausgegangen ist, dass da keiner ist und dann eben zu spät reagieren konnte, ich sehe es genau wie du, ich mache dem da keinen Vorwurf bei der ganzen Aktion. Also, ja, finde ich dann immer so unnötig von Ralf. Ich
weiß auch ja nicht. Also es ist, ja, es ist wirklich schwierig, ne? Keine Ahnung, lässt sich jetzt auch schwer beurteilen. Hat Hadjar da viel zu spät gebremst? Hat Antonelli einfach ein bisschen zu früh gebremst? Und also, ja, also in dem Moment, in dem man halt andere Autos nicht sieht und auf sie reagieren soll, wird es halt schwer, ne? Ja. Also, keine Ahnung, am Ende fährt er vorsichtig, bremst früh und dann fährt ihm jemand hinten richtig drauf.
So. Das kann ja auch ja passieren. Ja.
Genau, also am Ende hat Antonelli den vorsichtigen Ansatz gewählt und Hadjar halt nicht. Und ja, keine Ahnung, und es hätte genau auch andersrum sein können, wenn Antonelli hinten gewesen wäre und Hadjar wäre vorsichtig gefahren, wäre Antonelli ihm drauf gefahren. Also, ja, lässt sich schwer sagen bei der Situation. Ja, hat man einfach nochmal gesehen, warum die Formel 1 vielleicht mal schauen sollte. Es gibt ja jetzt auch wieder so Gerüchte, dass sie wieder irgendwie versuchen, irgendwas zu entwickeln, dass dieses Spraying, was halt so, ja, nach oben gewirbelt wird von den Autos, was ja für die schlechte Sicht sorgt, dass man das irgendwie verhindern will, ja, mit irgendwie anderen Radkappen oder ähnlichem. Das gibt natürlich keine leichte Lösung für, sonst wäre es schon umgesetzt. Aber ja, wäre natürlich geil, wenn man da was findet, weil ja, dass am Ende ja durch die schlechte Sicht Regenrennen manchmal entschieden werden, ist ja irgendwie, keine Ahnung, wir wollen ja gucken, dass die Fahrer ihren Skill auf die Strecke bringen und dass das es am Ende entscheidet. Ja, gut, war jetzt bei den beiden quasi nicht so, da hat ein bisschen Glück und der Zufall entschieden, aber ja, die haben ja beide ganz gute Saisons bisher, von daher, glaube ich, können die auch damit jetzt einmal leben.
Ja, und der letzte Fahrer, Liam Lawson, ja, direkt Startunfall sozusagen. Da war das, wo Ocon mit involviert war und da war das Rennen zu Ende. Erwähnen wir noch kurz, letzte Woche gab es einen Platin Award für Liam Lawson, das ist das Positive. Ja. Aber sonst, glaube ich, brauchen wir hier jetzt gar nicht so viel zu ihm sagen, weil jetzt auch Racing ihn rumtrampeln bringt ja auch nichts eben.
Genau, also ich würde auch sagen Racing Incident, da wollten halt drei, ich glaube Yuki war noch mit ganz innen, da wollten
Yuki
halt
drei war ganz links, ne, Mitte Ocon, glaube ich, ne.
Rechts genau,
Lawson, ja. Also von daher, ja.
Es ist der klassische Racing-Incident in der ersten Runde, genau, würde ich sagen. Ne? Also gerade auch bei den Umständen des Rennens, ja, passiert. Keiner mit eindeutiger Schuld, würde ich jetzt sagen.
Sind wir durch mit der sportlichen Analyse? Gehen direkt rein in unsere Awards. Und kurzer Hinweis, im dritten Kapitel geht's noch um Formel-1-Film. Mögliche Formel 1 Serien, die wir empfehlen. Wer das dann hören will, kann da noch dranbleiben. Aber jetzt erstmal direkt rein in unsere Awards. Und ja, wir fangen an mit dem Platin Award. Und ja, ich würde mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, dass wir den gleichen in dieser Woche vergeben werden. Nämlich einen auch der Männer mit dem längsten Namen in der Formel 1. Nico Hülkenberg.
Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, müssen wir gar nicht mehr viel drüber sagen. Mein Platin Award geht auf jeden Fall an ihn. Zu seinem Lego-Pokal, den er mit rausnehmen durfte. Was ich übrigens sehr stimmt, lustig fand.
Auch wieder so eine Story, wo ich dachte, ausgerechnet in dem Rennen hat Lego so einen Pokal, weißt du? Und dann ist ausgerechnet auch Nico Hülkenberg, ne? Der ja auch Werbung macht für Lego natürlich auch, ne? Und das ist eigentlich passend, so nach dem Motto, als hätte er einfach wegen seinem Werbedeal einfach aus Güte so einen Lego-Pokal bekommen von der Firma. Aber ja, also großartig wirklich das Ganze. Und irgendwie total passend.
Ja, schon. Und da hat man auch gesehen, nach der ganzen Podiumszeremonie und so, sind ja die Top 3 dann immer noch mal für die Pressekonferenz da. Und ich glaube, da ist dann auch klar geworden, dass da die McLaren-Jungs nicht irgendwie Nico ignorieren wollten oder so, weil da hat dann Oscar Piastri, das fand ich ganz lustig, weil da müssen ja immer die Journalisten müssen ja immer Hand heben und sagen, hey, Frage an den und den. Und da hat er die Hand gehoben und hat gesagt, ja, Frage an Nico. Und dann durfte Oscar Piastri eine Frage stellen. Und der hat genau das, was wir jetzt auch hatten, dazu gemeint, wie fühlten sich das an? Jetzt hast du es endlich aufs Podium geschafft und dann kriegst du so einen Lego-Pokal. Hat er genauso auch gefragt und dann hat Nico quasi gesagt, ach, also ich meine, das ist wird ihm egal sein, ne? Das ist zählt ja nicht, man macht das ja nicht, weil man da einen geilen Pokal zu Hause stehen haben will. Das hat ja emotionalen Wert und nicht materiellen. Und er hat dann auch so lustig einfach gesagt, ach, dass das aus Lego ist, ist gar nicht schlecht, da kann meine kleine Tochter auch noch mitspielen.
Ja, so,
und daher hat er das auch locker genommen. Ich denke auch mal, wird ihm reichlich egal sein, wie der Pokal aussieht und aus was der gemacht ist.
Ja, deswegen sehr, sehr schöne Sache einfach das Ganze. Und ja, werde ich auch noch einige Videos zu gucken im Laufe der Woche, einfach weil das so ein schöner Hype ist. Und ja, dann kommen wir zur gegensätzlichen Kategorie, nämlich der Fluppe des Rennwochenendes. Und da muss ich jetzt tatsächlich so ein bisschen überlegen. Hast du denn da schon eine Idee?
Ja, puh, also es ist echt irgendwie ein bisschen, ne? Wir hatten viele Ausfälle. Ja, also ich würde vielleicht, ja.
Ah doch, ich habe einen Kandidaten.
Ja, dann fang du mal an, da habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
Ja, einfach auch, weil sein Teamkollege klar besser war, besonders im Rennen, weil er viele Ausritte hatte und bei ihm wirklich gefühlt gar nichts lief, Charles Leclerc.
Ja, stimmt, das ist auch ein guter Call, ja. Ja, hat ein schwieriges Wochenende. Ich gebe die Fluppe einfach mal, jetzt auch gar nicht irgendwie, weil die so schlecht waren oder so, aber ich gebe es einfach den Racing Bulls, weil die ein Doppel-DNF haben. Wir haben ja drüber geredet, war jetzt beiden da nicht irgendwie die volle Schuld zuzuweisen, aber am Ende geht man dann mit zwei beschädigten Autos und 0 Punkten wieder nach Hause und manchmal ist der Fluppen-Award halt auch einfach Pech.
Einfach wegen der Ausbeute am Wochenende, genau.
Genau.
Also 0 Punkte beschädigte Fahrzeuge kann man durchaus auch mal so vergeben. Ja, und in dem Sinn, wie gesagt, jetzt, wer noch Lust hat, unsere Review zum Formel-1-Film zu hören, oder besser gesagt, unsere Eindrücke, der bleibt gerne dran. Und du hast auch noch Infos bezüglich Formel 1 Serien oder hast dich da mal so ein bisschen umgeschaut und kannst da noch Eindrücke liefern. Wer möchte, bleibt gern dran und deswegen bis zum nächsten Kapitel.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Kapitel 3 der heutigen Folge. Und ja, wie angekündigt, geht's heute um Entertainment, um den Kinofilm, um Serien, zu denen du dir Eindrücke verschaffen hast, die sich rund um das Thema Formel 1 drehen. Anfangs möchten wir aber über etwas sprechen, was man noch nicht sehen kann. Wir haben ja auch den Formel 1-Film schon lange vorher angekündigt und immer die Trailer besprochen, unsere Eindrücke geschildert. Und jetzt haben wir was, das wusste ich tatsächlich nicht. Das habe ich jetzt erst durch dich im Vorlauf erfahren. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu berichten hast.
Genau, nämlich hat das Cadillac F1-Team, was ja ab nächster Saison mit an den Start geht, auch eine ja, Doku-Serie. Wie genau es dann aussehen wird, wird sich noch zeigen. Aber es kommt auf jeden Fall eine Serie von denen, die ähnelt der Braun GP-Serie. Die ist auf Disney Plus verfügbar aktuell. Werden vielleicht einige mitbekommen haben. Ich glaube, wir haben auch schon mal so ein bisschen drüber geredet hier im Podcast. Das hatte 3 oder 4 Teile, jeweils ungefähr eine Stunde. Erzählt so ein bisschen die Geschichte von der Braun GP-Meisterschaft 2009. Wurde so moderiert quasi von Keanu Reeves. Der hat dann quasi, ja, heute, also nicht von damals Interviews genommen, sondern hat wirklich aktuelle Interviews mit den damals Beteiligten geführt und hat das ganz gut gemacht, wie ich fand. War so ein cooles, ja, so eine Mischung aus Interviews und dann Doku und echte Clips und so. Und ja, die Macher dahinter haben sich jetzt auch wieder mit Keanu Reeves zusammengetan, wollen so die Cadillac Formel 1 Story, ja, ich nehme an, es wird dann wahrscheinlich auch zu Disney Plus direkt gehen. Wollen sie da hinbringen und es heißt von Tag 1 bis zum Saisonstart 2026. Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Doku, wie sich das Formel-1-Team aufbaut. Und ich glaube gerade, das könnte gerade für so Formel-1-Nerds ganz geil sein, weil das ja wirklich so Einblicke sind, die man nicht oft hat. Weil wie oft baut denn ein Team wirklich von null auf ein Formel-1-Team auf? Und man kriegt vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes-Eindruck. Und das könnte, glaube ich, interessant werden. So, von daher da mal die Augen offen halten ein bisschen. Kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann, aber ja. Wird bestimmt cool.
Finde ich sehr interessant. Würde man so ein Thema zur Vergangenheit adaptieren, würde ich da sehr gerne eine Doku über Super Arguri sehen, die damals 4 Jahre alte Arrows Cosworth Motoren verwendet haben und solche Geschichten und ja, wo das auch nicht ganz so positiv geendet ist am Ende der Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir 2 Saisons hatten oder nur eine. Aber ja, solche Geschichten, gerade den Aufbau eines neuen Teams, zumal wir ja auch ja in der jüngeren Formel 1 Geschichte nicht mehr so viele neue Teams hatten. Haas war das letzte. Ja, und stimmt. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Also von daher finde ich das doch sehr interessant. Ich muss dazu gestehen, die Braun-Doku habe ich auch noch nicht geguckt. Das habe ich auch noch auf meiner To-Do-List. Deswegen werde ich das vielleicht mal so als Appetizer mir auch mal reinziehen und auch gucken, ja, wie macht ein Keanu Reeves das Ganze dann auch mit den Interviews. Aber hört sich doch sehr, sehr spannend an. Und ich begrüße es ja immer, wenn Themen der Formel 1 einfach auch im Mainstream ankommen, ne, wenn Themen über die Formel 1 groß beworben werden, das kann ja nur Fans bringen, hat man ja schon bei Drive to Survive gesehen. Ne? Ja, also von daher.
Stimmt.
Sehr, sehr schön. Und ja, bezüglich des aktuellen Fahrergrids gibt's auch eine, ich sag mal jetzt, Mini-Doku, mit der du dich beschäftigt hast. Ja, erzähl doch mal gerne davon.
Ja, genau. Es gibt nämlich für diejenigen, die jetzt vielleicht kein Disney Plus für die Braun GP-Doku haben, sondern eher im Netflix-Lager sind, da gibt's natürlich auch was. Das heißt The Seed, also neben natürlich jetzt Drive to Survive und auch The Academy, was die Formula One Academy so ein bisschen begleitet. Das sind ja so die obvious Serien, die man kennt, aber es gibt auch so ein, ja, ich glaube, es waren rund 40 Minuten Special, nenne ich es jetzt mal, über ja, Kimi Antonelli und wie der Name schon sagt, The Seed heißt das Ganze, also wie er zu seinem ja, Sitz, zu seinem Cockpitplatz gekommen ist und das ist auch so ein bisschen, ja, das sind so 40 Minuten behind the scenes, sage ich mal, also wirklich vom WhatsApp-Video-Call, wo Toto Wolff ihm sagt, dass er jetzt der neue Mercedes-Fahrer wird, bis hin zu seiner Background-Story und seiner Familie, die man da auch sieht und so. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ist zusammen mit WhatsApp, die ja auch einer der Hauptsponsoren bei Mercedes sind, entstanden. Und ja, ich glaube, Kimi ist ein, also ich fand ihn sowieso schon von dem, was ich so in der Formel 1 und so gesehen habe, fand ich ihn recht sympathisch. Aber wenn man sich dieses Special, diese kleine Doku anguckt, glaube ich, findet man ihn noch mal sympathischer. Also er ist halt wirklich einfach, er ist ja noch sehr jung und so, aber er ist einfach, ja, einfach cool, locker. Und es ist irgendwie schön, so auch dieser Moment, wo er dann gesagt kriegt, dass er jetzt Formel-1-Fahrer wird und so. Das ist tatsächlich da auch live mitgefilmt worden. Das ist schon sehr, sehr cool alles. Also lohnt sich auch, gerade wenn man so einen der neuen Fahrer mal ein bisschen kennenlernen will. Und ja, ist so ein Abend, einmal 40 Minuten, eine Folge quasi, kann man schnell weggucken.
Ja, stimmt, gerade die neuen Fahrer und auch in dieser Saison mit den vielen Rookies ist es ja oft so, dass man, wenn man sich nicht mit der Formel 2 oder Formel 3 beschäftigt hat, einfach gar nicht viel weiß über die ganzen Typen und auch den Charakter, der dahinter steckt. Und ja, kann ich auch nur begrüßen, dass man da mal jemanden näher beleuchtet. Also werde ich mir, wenn ich mal irgendwann wieder Netflix habe, auch mal ansehen. Aktuell versuche ich da so ein bisschen drauf zu achten, dass ich nicht übertrieben viele Streaming-Dienste habe und wirklich nur ausgewählt dann eben, wenn ich ein paar Serien habe, einen Streaming-Dienst kaufe. Aber ja, das ist natürlich eine Sache, die würde mich durchaus interessieren. Klar, mit 40 Minuten, aber das würde ich dann auch verbinden mit anderen Serien. Oder auch Formel-1-Thematik, wie du gesagt hast, so F1 Academy beispielsweise, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ja. Also von daher, ja. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum großen Thema. Denn oh ja. Wir haben es ja angekündigt, ja, wir konnten nicht widerstehen. Wir haben den Formel-1-Film direkt in der ersten Woche, ich glaube, du noch sogar den Mittwoch, ich den Donnerstag,
genau,
geschaut, ja. Unabhängig voneinander. Und ja, bei mir war es eben auch so dieser Punkt, ich konnte es einfach nicht abwarten. Ich habe mir dann auch, habe mal oben gefragt, wer Lust hat, beziehungsweise ein Kumpel von mir, war auch sehr interessant, war dann dabei, der sich eben nicht so mit der Formel 1 auskennt, was dann natürlich auch nochmal interessante Eindrücke schafft. Und ich denke, da müssen wir das auch so ein bisschen unterscheiden, gerade was sagen Formel 1 Fans zu dem Film und welche Eindrücke haben auch Leute, die den Film gesehen haben, die eben mit der Formel 1 noch nicht so bewandert sind. Ich denke, das ist immer sehr, sehr interessant. Ist nur die Frage, gibt's kleinere Spoiler?
Ja, also ich denke mal, wir warnen jetzt einfach hier davor. Wir werden jetzt den Film nicht im Detail spoilern und durch die Story gehen. Aber ich glaube, so eine Review oder jetzt unsere Meinung zu bestimmten Sachen im Film, das werden wir, glaube ich, nicht über die Bühne bringen, ohne so ein paar Kernelemente der Story irgendwie zu spoilern.
Deswegen leichte Spoilergefahr und genau. Muss man natürlich auch sagen, was erwartet man von so einem Film? Es gibt ja auch diese typischen Underdog-Motorsport-Film-Stories, die es schon öfters gegeben hat. Und ich bin auch genau mit dieser Erwartung an den Film eben gegangen. Ne? Wir haben ja vorher auch spekuliert, was wird jetzt eben aus Apex GP, wird das jetzt das Team, was aus dem Underdog einen Weltmeister-Team macht? Das wäre schon ein bisschen unrealistisch. Ist das jetzt ein Team, wo es geht, dass die ersten Punkte holt oder den ersten Sieg oder solche Sachen? Und ja, man kann das ja schon so ein bisschen sagen. Also wir haben ja nicht diese Story, dass so ein Team Weltmeister wird, was ich schon mal gut fand, dass es nicht zu übertrieben ist, ne? Und ja, also die Rolle, die dann die Charaktere einnehmen, man hat dieses Rookie-Talent, was aber noch nicht so richtig auf seinen Stärken gefunden hat, und dann wird eben der Hauptcharakter Sonny Hayes eben engagiert. Zur Background-Story sagen wir da jetzt mal natürlich nicht viel, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, der dann aber eben dieses Team ein bisschen, ja, nach vorne bringen soll oder mit seinen Erfahrungen eben dafür sorgen soll, dass das Team konkurrenzfähig ist, das Ganze. Und ich glaube, kommen wir mal ganz kurz dazu, zu einem Punkt, den ich auch relativ schnell abgehakt habe, was eigentlich ein bisschen negativ zu sehen ist, was aber sich auch mit meinen Erwartungen gedeckt hat und wo ich jetzt auch nicht sag, das braucht so ein Film unbedingt, nämlich sehr ausführlich gezeichnete Charaktere oder möglicherweise auch sympathische Charaktere. Klar, sympathische Charaktere sind immer besser, aber ich brauche jetzt nicht so da diese ausgeklügelten Stories rund um die Fahrer, das ist auch ein bisschen flacher, vielleicht ein bisschen klischeehaft alles. Mich persönlich stört das allerdings in der Form eines solchen Films eher weniger. Wie siehst du das Ganze?
Ja, also da bin ich auch auf deiner Seite. Also der Fokus von dem Film lag ja wirklich sehr darauf, möglichst authentisches Formel 1 Look and Feel zu bieten, sage ich mal. Dadurch, dass ja auch wirklich zwei Saisons lang mit dem ganzen Formel 1 Zirkus mitgereist und gedreht wurde, dass da dann, also dann will man irgendwie auch das Hauptaugenmerk dann darauf legen und dass es dann am Ende cool aussieht im Kino und will dann nicht irgendwie zu viel Background-Story und sowas erzählen. Und ich denke mal, ja, also ich denke mal, der Charakter gerade von Brad Pitt, Sonny Hayes, der hat genug Background-Story bekommen, dass man so einen Eindruck hatte, wer er ist und so. Ja, die anderen Charaktere jetzt teilweise, ja, nicht ganz so viel, sag ich mal. Aber das hat mich da auch nicht gestört. Da bin ich auch nicht mit der Erwartung reingegangen. Man hat die Charaktere so ein bisschen kennengelernt. Da ging es ganz viel um die Formel 1, wie die Formel 1 halt als Business aussieht. Ganz viel um Racing quasi. Und ja, so ein bisschen halt wirklich einfach die Formel 1. Der Film hat sich schon sehr nach Formel 1 einfach angefühlt, ne? Weil da waren ja viele echte Aufnahmen. Man hat die Strecken wiedererkannt, die wurden ja, glaube ich, auch immer namentlich sogar eingeblendet, oder? In den Zwischenblenden.
Genau, hat man, ja. Ne, hat immer, man das bevor das Wochenende quasi gestartet ist, kam so ein Schriftzug, wo es gerade auch stattfindet.
Ja, und das ist, also wirklich, da muss man auch sagen, da wurde man nicht so aus der Immersion gerissen, also weil also zum Beispiel Drive to Survive blendet ja ab und zu auch mal Sachen von anderen Wochenenden ein, wenn es ins Narrativ passt. Und die haben ja einen Doku-Anspruch. Aber in dem Film, habe ich zumindest, was das angeht, saß ich da nicht und dachte so, oh, die Kurve, das ist aber Silverstone, ihr habt Monza gesagt. So, das hatte man nicht. Also es war schon in sich stimmig. Sie haben da probiert, alles wirklich ja so zu lassen, wie es ist, sich da wenig dazu zu erfinden, zumindest wenn es um die Strecken und ja, alles drumherum geht, weil auch so, wenn man dann mal so Fansachen gesehen hat, so mal Kameraschwenk in die Tribünen oder sowas, das kam einem alles vertraut vor. Das war schon alles, gerade wenn man, ich meine, wir waren in Ungarn ja sogar dabei, als gedreht wurde. Ich war in Italien, in Monza auch dabei, als da gedreht wurde. Und ja, das hat schon immer gepasst. Also das, die haben dann wirklich auch immer Szenen von dem jeweiligen Wochenende genommen. Das fand ich dann doch sehr cool im Kino.
Und dadurch, dass man eben auch ja diese typische Helmkamera, das kam ja auch dann zum Einsatz, was natürlich ein gutes Feeling bringt. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, klar, Leute aus der Formel 1 kennen die, aber wir fanden die schon sehr beeindruckend. Und vielleicht jetzt für Leute, die eben neu dazu stoßen, die waren noch mal mehr begeistert. Ne? Und überhaupt finde ich das ganze Kameraspiel sehr gelungen. Die Rennszenen sind eben realistisch, weil es eben echte Szenen sind, wo dann eben Apex fährt statt, was weiß ich, mal einen Alpine oder je nachdem, wie das Duell dann eben in echt stattgefunden hat. Ne? Dann eben auch viele Kameraszenen, wo man dann eben die Fahrer noch mal von vorne sieht, wie sie im Cockpit sitzen. Aber im Großen und Ganzen, dann hat sich auch alles immer ja in der Boxengasse abgespielt. Man hatte ja auch eigene Boxengassen aufgebaut an den Wochenenden, wo Apex GP zu Gast war, zu den Dreharbeiten. Auch ja im Starterfeld dann die Autos aufgebaut, ne, den ganzen Trubel drumherum. Also das fand ich schon wirklich genial und hat dann auch realistisch gewirkt, finde ich. Ja. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, das Ganze zu sehen, eben weil es dann doch nah am Sport war und ich würde auch behaupten, näher am Sport, als ich es mir eigentlich gedacht habe am Anfang.
Ja, das ging mir auch so. Also das haben sie wirklich gut gemacht, auch wie du schon gesagt hast, wo dann einfach echte Szenen genommen wurden und dann mit CGI quasi das eine Auto umgewandelt wurde in Apex GP Auto. Das ist ja einfach mit der heutigen Technik anscheinend gar nicht so schwer möglich. Von daher sah das dann wirklich realistisch aus, weil es ja echte Szenen waren, die Racing-Szenen. Von daher, ja, also wirklich, da muss ich sagen, das war sehr geil, war sehr, sehr nah dran an der echten Formel-1-Experience, was so Look and Feel angeht. Gut, was dann natürlich Story angeht, ich meine, wir haben im Vorfeld ja schon drüber geredet, ne, Brad Pitt, vielleicht ein bisschen alt für einen Formel-1-Fahrer und so, auch storymäßig war ja so, dass er in den 90ern schon gefahren ist, da haben sie ja teilweise auch alte Szenen genommen, Also ja, muss man, glaube ich, einfach hinnehmen, dass da so ein bisschen, dass das halt einfach so zurechtgebogen wird, dass das passt. Und ja, also es ist ja, wie gesagt, keine Dokumentation, es ist Hollywood-Kino, von daher ist alles so ein bisschen over the top. Manche Sachen, gerade so regeltechnisch, werden der Formel 1 jetzt nicht so ohne weiteres möglich. Mhm. Also gerade wenn ich da so an irgendwie eins der ersten Rennen dann denke, die man da im Film sieht, da wird so, sag ich mal, da werden die Formel 1-Regeln ein bisschen ausgedehnt, sag ich mal. Genau,
das trifft's, glaube ich, auch ganz gut. Und wo du das mit den Regeln sagst, gutes Thema. Denn das war ja auch so ein Gedanke, den ich hatte. Wie ist das jetzt für jemanden, der beispielsweise mit der Formel 1 nicht so viel zu tun hat und auch gewisse Regeln nicht kennt, sei es jetzt rote Flagge oder was ist DRS, ne? Ja. Und man hatte während der Rennen immer wieder eine Art TV-Kommentator, der vieles sehr detailliert erzählt hat oder auch erklärt hat teilweise. Jetzt muss Sonny Hayes das DRS öffnen und dann passiert das und dazu ist das da, so nach dem Motto, ne? Und da war mein Eindruck von diversen Videos auf YouTube beispielsweise, dass das von Formel-1-Fans eher kritisiert wurde, dass das eben zu viel war. Ich persönlich habe die Meinung dazu, gerade weil ich eben auch mit jemandem da war, der sich mit der Formel 1 nicht so auskennt, saß ich immer da, wer soll denn jetzt wissen, was das ist? Muss ich dem das jetzt hier erklären im Kino? Aber dann hat diesen Job eben der Kommentator für mich übernommen, ne, oder auch für ihn halt übernommen. Und dementsprechend fand ich das gut, weil man muss ja auch betrachten, für wen ist der Film gemacht? Ist er jetzt für die Hardcore-Formel-1-Fans oder ist er eben für die Leute, die Lust haben oder auf einen Motorsportfilm oder eben auch für den Sport gewonnen werden können? Und so gesehen hat mich der Kommentator überhaupt nicht gestört, sondern im Gegenteil, er war ja wirklich nützlich eben für die Leute, die das auch brauchen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe da im Kino gar nicht so drüber nachgedacht. Also mich hat er gar nicht gestört, so in dem Sinne, weil er hat es ja meistens ganz kurz gehalten. Ne? Das waren ja jetzt nicht so ausschweifende Erklärungen, wo du so denkst, ja, jetzt die letzten 2 Minuten Erklärung hätte ich mir schenken können, das weiß ich alles schon. Mhm. Das waren ja meistens so kurz gehalten, dass jeder abgeholt ist, jeder weiß, die soften Reifen sind halt schneller, so nach dem Motto, und deswegen nimmt man die. Und ja, also ich fand das eigentlich einen gelungenen Spagat so, weil, wie gesagt, mich hat es jetzt nicht genervt, obwohl ich das natürlich alles schon kannte. Muss man aber ja auch machen, ja, weil, wie gesagt, du mit dem Film erreichst du halt nicht nur so das Formel 1 Nerd-Publikum oder die Leute, die schon Formel 1 gucken, sondern das ist halt einer der teuersten Filme, die je produziert wurden. Brad Pitt in der Hauptrolle, Apple als Produktionsfirma dahinter. Das soll massentauglich sein, ne? Mhm. Und deswegen, ja, musst du die Leute da abholen, und fand ich eigentlich auch gut gemacht so. Also wenn man sich jetzt schon mit allem auskennt, wird es einem eigentlich, würde ich behaupten, nicht störend auffallen im Film.
Ja. Ja, und ja, was auch noch so ein Punkt war im Film, was auch teilweise kritisiert wurde, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, ist die Sache, ich finde, der Sport wird sehr crashreich dargestellt, teilweise auch unfair von einigen Fahrern, eben weil man, wie du gesagt hast, ja auch die Regeln relativ weit ausdehnt, ne, dass da eben auch Dinge dann gemacht werden, die nicht unbedingt stattfinden können. Ja, so ein bisschen vom F1-Game Arcade-Mode Schaden aus, so nach dem Motto, und ich hau da mal rein in die Kurve.
Ne? So ja, ungefähr, das,
da hat man natürlich dann schon gemerkt, okay, das ist dann auch ein bisschen auf Action ausgelegt, dass viel passiert. Und dadurch hatte man eben auch das Gefühl, klar, das ist jetzt Hollywood, das ist nicht der echte Sport. Ich find's in dem Sinne allerdings in Ordnung, weil das war dann auch, finde ich, eine der Stärken des Films, dass man nie langweilige Phasen hatte. Ich finde, für mich persönlich als Zuschauer war es immer so, auch gerade eben, weil der Sport relativ nah sonst präsentiert wurde, es war immer irgendwas passiert, was für mich persönlich interessant war. Hier hatte man wieder eine Story-Wendung, dann hatte man hier noch eine Story im Hinterkopf, die parallel so ein bisschen lief. Also so gesehen gab es immer wieder Ereignisse, die den Film wirklich auf Trab gehalten haben. Und ich glaube, da hat man die Balance sehr gut gefunden. Also kann nicht kritisieren, weil es in einem Film sehr viel Action gibt.
Ja, ja, genau. Also es ist, was soll man sich darüber beschweren? Ne? Klar, es ist halt nicht realistisch, ne? Dass halt wirklich so viele Crashes und dann halt natürlich auch immer ist das eine Team, um das es halt zufällig geht, sage ich jetzt mal, involviert. Natürlich ist das jetzt nicht so in der Formel 1, aber andererseits, es erzählt halt die Geschichte von diesem Team und deswegen muss sich ja alles auch darum irgendwie abspielen, ne? Und dann will man das natürlich auch so inszenieren, dass es möglichst spektakulär ist, und die Crashes waren ja auch alle angelehnt an echte Crashes, die passiert sind, wenn nicht sogar teilweise echte Szenen sogar genommen wurden. Von daher ist dann auch so eine Sache wie der Crash in Monza in dem Film. Der sieht natürlich sehr übertrieben aus, aber der war auch an den echten Crash angelehnt, der mehr oder weniger so auch passiert ist. Dann auch, ja, also viele Sachen waren schon an, sag ich mal, die spektakulärsten Sachen der Formel 1 aus den letzten Jahrzehnten angelehnt. Und ja, wurde dann halt sehr, sehr verdichtet auf dann, ja, der Film spielt eine halbe Saison, ist ja ungefähr so, oder nicht ganz sogar. Ist ja quasi so die Zeitspanne, die der Film abdeckt. Dass da natürlich so viel passiert, okay, klar, aber am Ende guckt man sich ja immer noch einen Hollywood-Film an. Richtig, und ja. Ich beschwere mich ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, dass, was weiß ich, in einem Indiana Jones Film zu viel Action ist und oh, Indiana Jones macht das und das und das, das ist ja unrealistisch, das ist ja auch jedem klar. Also mit der Einstellung muss man ein bisschen rangehen, ne? Die Fast and Furious Filme haben ja auch irgendwann Realismus ad absurdum geführt.
Ja.
So schlimm ist der Formel 1 Film jetzt nicht, wenn wir darüber reden. Es ist schon.
Guter Vergleich. Also ich würde behaupten, der Formel 1 Film ist realistischer als Fast and the Furious.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und stimme dir zu. Das ist damit nicht vergleichbar. Von daher denke ich mal, geht das schon klar, weil man will ja auch irgendwie viel Action und eine Hollywood-Geschichte am Ende haben. Und jetzt auch ohne zu viel zu spoilern, ich finde, die Story, jetzt wo ich so drüber nachdenke und wir drüber reden, hat sich ein bisschen so angefühlt wie die Story von dem, ich glaube, 23er Breaking Point von dem Formel 1 Game. Weil da war ja auch dieses neue Team.
Ja, und dann mit dem Ackerman und genau, als Erfahrener.
Genau, so ein bisschen hat sich das so angefühlt, ne? Weil da musste auch das Team so Ergebnisse sichern, damit die noch eine Zukunft haben und nicht pleite gehen, so. Und das ist ja auch so die übergeordnete Story da gewesen. Es, so ein bisschen fühlt sich das an. Also ich glaube, wenn man dieses Breaking Point, ich glaube, es war F1 23 müsste das gewesen sein, wenn man diese Breaking Point Story gespielt hat, dann hat man so ein bisschen den Vibe von dem Film auch tatsächlich.
Ja. Ja, guter Punkt. Und du sagst es ja gerade, dass man diverse Ziele erreichen muss, eben damit das Team fortgeführt wird oder eben in der Besetzung fortgeführt wird. Und stellt sich natürlich die Frage, was ist immer so der Anker in dem Ganzen? Hat ein Kumpel dann auch geschrieben, der auch nicht so im Formel-1-Sport zu Hause ist. Und da lese ich mal kurz draus vor. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Was er seltsam fand, ist eben, dass am Ende der Antagonist ein Investor war, ne, und nicht ein anderer Fahrer beziehungsweise ein anderes Team. Und den Punkt hatten wir im Vorgespräch auch so ein bisschen und sind da zu dem Entschluss gekommen, es ist ja das Problem, wen nimmst du da wirklich als Gegner, wenn dort nur offizielle Fahrer und nur offizielle Teams sind, die eben quasi nebenbei das allgemeine Renngeschehen einfach machen, was eben in echt war. Und ja, will sich dann Fahrer, ich sag mal jetzt, unsympathisch darstellen, macht dann den Gegenspieler zum vermeintlichen Helden des Films oder ein Team. Das ist ein bisschen schwierig. Wer mal eingeblendet wurde, war Günther Steiner.
Ja, schon wieder
böse
Starter.
Blicke ja. geworfen hat.
Das auch sehr, das hat mich auch sehr abgeholt. Da musste ich gut lachen tatsächlich.
Das war wirklich gut, ja.
Das war stark. Und Toto Wolff hat ja auch eine kleine Sprechrolle am Ende des Films. Mhm. Die übrigens auch in sämtlichen Sprachen, die der Mann spricht, was ja, glaube ich, 5 oder so sind, hat er das selbst vertont. Habe ich so
das
ein Video.
Cool. Ja.
Habe ich so ein Video gesehen, wie er das wirklich selbst vertont hat in, ich glaube, Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch. Was spricht er noch? Vielleicht war es Spanisch? Ich weiß, vielleicht waren es auch nur 4, aber also Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch hat er auf jeden Fall selbst vertont. Das war sehr cool. Gerade wenn man auch als echter Formel-1-Fan natürlich die echten Stimmen kennt, ne? Mhm. Deswegen, als man da zum Beispiel einen Boxenfunk oder so von Max gehört hat auf Deutsch, das hat mich so kurz rausgerissen, weil ich so dachte, ja, also Max spricht ja fließend Deutsch, ne? Ich weiß, wie er sich anhört beim Deutsch sprechen. Das war jetzt nicht Max Verstappen, aber gut. Um zurück zu dem mit dem Investor als Antagonisten zu kommen. Also hatte ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht auch, bis jetzt sein Kumpel das quasi in seiner Review auch drin hatte. Aber ja, ist schon ein bisschen seltsam einfach, weil normalerweise sollte man ja meinen, dass die Antagonisten sich mit den Fahrern auf der Strecke befinden oder in Form von einem anderen Team oder quasi wir gegen alle anderen Teams so ein bisschen. Aber ist halt einfach der Sache geschuldet. Es wurde mit der echten Formel 1 gedreht. Das ist halt einfach nicht umsetzbar. Du kannst ja da nicht ein oder zwei Formel 1-Fahrer als Schauspieler mit einspannen. Das geht gar nicht. Weil dann müssten die ja auch irgendwie Zeit auf der Strecke verbringen. Das ist vielleicht auch mit den Formel 1-Regularien gar nicht vereinbar, weil ja Testen auch beschränkt ist. Wenn du dann es gibt ja die Filming Days von jedem Team, wo die ihre Aufnahmen machen dürfen. Da dürfen ja auch nur 100 Kilometer gefahren werden. Und dann plötzlich dürfen Fahrer noch mal mehr fahren, weil sie in einem Formel-1-Film mitspielen. Müsste man dann wieder mit alten Autos fahren oder auch mit so umgebauten Formel-2-Autos. Und ja, also ist einfach nicht machbar. Die Fahrer haben dann natürlich auch keine Zeit für, an so einem Rennwochenende dann noch nebenbei irgendwelche Aufnahmen zu machen.
Ja.
Also ist absolut nicht denkbar. Deswegen ging es im Film nicht. Aber wirkt dadurch natürlich ein bisschen komisch. Das stimmt schon. Ich sag mal, sie haben es noch geschafft, dass es trotzdem so wirkt, als ob das ungefähr so hinhauen könnte. Ne, dass so ein Investor irgendwie, weil Formel 1 ist ja auch ein dickes Business und wir wissen ja auch gar nicht, was sich da hinter verschlossenen Türen bei Investoren so abspielt. Und ja, also ich sag mal so, unter den gegebenen Umständen haben sie es da noch ganz gut gelöst, aber muss man dann mit leben halt, ne? Dass das der Antagonist am Ende ist.
Ja, nee, deswegen, also ich fand es wirklich einen sehr interessanten Punkt auch und wirklich nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und ja, also grundsätzlich denke ich, würden wir auf jeden Fall eine Empfehlung für den Film aussprechen, gerade auch gemessen an unseren Erwartungen, die hätten wir auch schon mal geäußert, die Bedenken vielleicht über die Story und obwohl es eine relativ, ich sage mal, dünne Story ist, ist eine Story, die trotzdem passt, weil eben immer viel auf dem Bildschirm passiert, viel Action ist und möglicherweise leicht schwach gezeichnete Charaktere. Aber mich persönlich hat es wirklich nicht gestört und ich würde mir den Film auch ehrlich gesagt nochmal im Kino angucken, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Einfach, weil es für mich so ein Film war, Tüte Popcorn bestellen, eine dicke Cola dabei oder Nachos und einfach genießen. Weißt du? So, das ist für mich der optimale Film in dem Sinne. Muss dazu aber auch sagen, ich war jetzt 7 Jahre vorher nicht im Kino. Also von daher weiß ich gar nicht, wie aktuelle Kinofilme so sind. Ne?
Auch krass. Das ist wirklich krass. 7 Jahre nicht im Kino. Heftig. Ich schließe mich mal an. Also ich muss auch sagen, auch von mir Empfehlung auf jeden Fall. Schaut euch den Film im Kino an. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen häufiger im Kino. Muss tatsächlich sagen, nachdem ich so die letzten Kinofilme, die ich gesehen habe, eher so enttäuscht haben. Ich bin tatsächlich immer noch so, ich schaue mir hier den einen oder anderen Marvel-Film im Kino an und die sind ja eher so auf dem absteigenden Ast gerade. Fand ich den Film dann doch wieder sehr gut. Also hat mich sogar leicht positiv überrascht, weil ich aber auch ein bisschen gedämpfte Erwartungen hatte. Und auch wie du gesagt hast, der Film ist durchweg spannend. Also das, der kam mir nicht vor, wie über 2 Stunden sind es am Ende sogar.
Stimmt, ja.
So lang kam der mir nicht vor.
Sehr lang ist, finde ich, für einen Film. Also.
Genau, also es ist schon wirklich durchweg gute Unterhaltung vom Start bis zum Ende. Brad Pitt spielt die Rolle auch gut, finde ich. Und der ist ja auch, muss man ja auch sagen, sehr gut gecastet, weil Brad Pitt auch vor dem ganzen Formel 1-Hype, wenn ich so zurückdenke, der war auch früher schon immer bei Formel 1 immer mal an Rennstrecken, oder? Also ich erinnere mich da, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, auch so zur Schumi-Zeit oder so, meine ich, dass Brad Pitt auch schon hier und da mal bei einem Formel 1-Rennen war.
Ach, ich meine auch, glaubst du, zu diesen ganzen Oceans-Filmen oder so haben die genau, auch eine Aktion gemacht, wo er dann genau, regelmäßig da war, ne, und auch viel Freude da hatte im Grid. Also,
ja.
Deswegen also, passt das ja auch. Und er ist selber ist ja auch, und das wusste ich erst gar nicht, tatsächlich auch ein begnadeter Rennfahrer, Hobby-Rennfahrer, sag ich mal. Und hat ja auch den McLaren-Boliden neulich mal fahren dürfen.
Ja, genau. Und da hat er ja gesagt, er wollte unbedingt 200 Miles schaffen, also 200 Meilen die Stunde. Das ist dann ungefähr, ja, jetzt müssen wir umrechnen.
Oh, ich
200
weiß
nicht. Meilen. Ja, ich bin ja, ich sag jetzt mal, das sind 320 km/h ungefähr. Ich glaube, das kommt sogar hin, 320, ich glaube, ja doch, ich glaube, mal 1,6 muss das Ganze nehmen oder so. Mhm. Aber ja, also er wollte irgendwie 200 Meilen unbedingt fahren, hatte dann nur 197 geschafft, was ja dann trotzdem über 300 km/h wären. Von daher, so ein Formel-1-Auto bis 300 km/h hochziehen, das machst du nicht, wenn du nicht vorher schon mal Rennen gefahren bist irgendwie.
Absolut,
ne? Ja, deswegen, ich glaube, man merkt bei Brad Pitt auch so, also an sich natürlich professioneller Schauspieler und sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber ich glaube, weil er sich halt auch, weil er Bock auf die Formel 1 hatte, weil er selbst Bock auf Rennsport hat und so, ja, ist er auch eine gute Besetzung einfach gewesen für die Rolle. Ich fand auch alle anderen Rollen eigentlich ganz gut besetzt, muss ich sagen. Also schauspielmäßig geht das alles durch die Bank weg klar oder ist sogar ziemlich gut eigentlich. Ja. Was ich auch noch sagen muss, der Soundtrack, zum einen, es kam ja so ein Album raus mit den ganzen Liedern, die man teilweise auch im Film hört, das ist sehr gelungen, auch große Namen dabei, Ed Sheeran, Tate McRae, da haben sie sich auch nicht lumpen lassen, haben da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber auch so der, sag ich jetzt mal, die Soundabmischung im Film und was da so an jetzt nicht richtigen Liedern, sondern so diesen ohne Lyrics im Hintergrund läuft, ist komponiert von Hans Zimmer, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt in Hollywood ist. Von daher haben sie sich da auch jemanden, der sein Werk versteht, geholt. Und die ganze Sounduntermalung von dem Film ist gerade im Kino auch sehr stark gewesen. Also die Motoren-Sounds und wie Atmosphäre mit Musik geschaffen wird, das war auf jeden Fall sehr, sehr stark in dem Film, muss ich auch nochmal sagen.
Ja, also gerade technisch Sound über jeden Zweifel. Wir haben gute Schauspieler ausgewählt. Also denke, da hat man alles richtig gemacht. Und wenn du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 den Film bewerten würdest, wie würde dein Urteil ausfallen?
Das ist natürlich schwer. Also wenn ich jetzt so wirklich 1 bis 10 einfach filmmäßig, sag ich mal, 10 von 10 ist mein Lieblingsfilm all time, oder wie meinst du? Oder meinst du jetzt so?
Stimmt, muss man, 10 sind schon wirklich so die Hochkaräter jetzt, was ich würde jetzt sagen, so Herr der Ringe.
Ja, genau, so, also wenn man jetzt so sagt, für mich ist halt jetzt so Star Wars mein Lieblingsfilm, wenn ich jetzt sage, mein Lieblings-Star Wars-Film ist eine 10 von 10, würde ich dem Film dann doch, 8. Ich glaube, 8 von 10 würde ich sagen, würde ich dem Film geben, weil ich fand ihn schon ziemlich gut. Und Formel 1 natürlich da allein dadurch schon Pluspunkt, weil mich das einfach interessiert und so. Ich mag auch Brad Pitt als Schauspieler sehr gerne, muss ich dazu geben. Also ich würde ihm eine 8 von 10 geben. Was würdest du sagen?
Also ich würde ihn auch so im 7er Bereich ansiedeln, das Ganze, also auch wirklich über dem Durchschnitt. Ne? Mhm. Und vielleicht durch einen kleinen Formel 1-Hype auch eine 8 kann man da durchaus mal geben, weil wie gesagt, ich hatte nie eine langweilige Minute bei dem ganzen Film. Er hat meine Erwartungen übertroffen, die ich hatte, die auch zugegebenermaßen nicht ganz so hoch waren. Auch so ein bisschen befürchtet hatte, was es überhaupt geben soll. Aber von daher kann ich auch von meiner Seite aus hier eine klare Empfehlung aussprechen. Schickt euch uns gerne mal weitere Meinungen, die holen wir gerne ein, geben die auch gerne mal zum Besten. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und überhaupt noch eine kurze Anmerkung, wir bekommen tatsächlich häufiger auch mal Stimmen zu Folgen. Wartet da bitte ein oder bittet uns ein bisschen um Geduld, dass wir nicht immer die Zeit haben, auch alles zu beantworten, weil das Ganze eben nur ein Hobby ist und wir uns auch immer ja gegenseitig Rücksprache halten, was wir dann auch wirklich Sinnvolles antworten, ne? Aber freut uns natürlich immer sehr, auch auf im E-Mail-Bereich, und von daher, da wird dann auch entsprechend noch was kommen. Und ja, also mit unserer schönen Review zum Formel-1-Film, denke ich, schließen wir das Ganze ab. Oder hast du noch eine Kleinigkeit?
Nö, geht ins Kino, guckt es euch an, bildet euch selbst eine Meinung. Ihr habt ja jetzt die Empfehlung gehört.
So sieht's aus. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.